Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Wir sind Lehrer, wir sind Eltern, wir sind zuständig für die Strecke, zuständig für die Sicherheit. Irgendwie schaffen wir es immer wieder, die Konflikte zu lösen. Müssen wir ja auch. Also wir können uns einfach nicht aus dem Weg gehen. Wir können nichts schwelen lassen. Wir müssen in dem Moment, wo so ein Konflikt entsteht, ihn lösen. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, ich kann hier gerade nicht mehr. Aber ich musste. Und in dem Moment, an dem mir wirklich klar war, ich muss jetzt hier auch weitermachen, kam von allen Seiten Hilfe.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Einmal die Panamerikaner entlangfahren, von Alaska bis nach Feuerland in Argentinien. Das ist ein Traum vieler Reisender und klar, das ist auch ein Symbol für unbegrenzte Freiheit. 14 Länder, 45.000 Kilometer Strecke und in diesem Fall mittendrin eine sechsköpfige Familie. Den Traum der Panamerikaner, den hat sich nämlich unser heutiger Gast, Michaela von Bargen, erfüllt. Im Sommer 2018 machte sie sich mit ihrem Mann und ihren vier Kindern mit dem selbst ausgebauten Campingtruck Roger auf die Reise. Und ihr Plan war, in anderthalb Jahren von Alaska bis Argentinien zu reisen. Naja, und was soll ich sagen? Also zum Zeitpunkt, da wir das Gespräch geführt haben, da waren sie noch immer unterwegs. Ihre Reise hat Michaela in ihrem Buch dokumentiert, Weltwundern vom Glück die Orientierung zu verlieren, ist im Rowohlt Verlag erschienen und zudem gibt es auch noch eine Terra X Dokumentation. Schaut da gerne mal in der ZDF Mediathek nach, da werdet ihr die finden. Ja, und was mit einer abenteuerlichen Reise begann, endet natürlich, wie es oft ist im Leben, mit vielen neuen Fragen. Wie möchten Michaela und ihre Familie in Zukunft leben? Was für Lebensentwürfe gibt es überhaupt? Wie wichtig ist Sicherheit? Darüber sprechen wir in dieser Folge und Michaela gibt uns darin Einblicke in die Höhen und Tiefen des Familienlebens auf Reisen. Und es geht los mit einem Auszug aus dem besagten Buch Weltwundern. Viel Spaß dabei.
In Tims und meinem Zeitempfinden ist die Spanne von einem Jahr verschwindend klein. Und doch ist es kaum zu glauben, wie viel Leben in diese kurze Zeit passt. 13 Länder, 28.000 Kilometer. Dreimal ausprobiert, wie sich Wohnen an anderen Orten anfühlt. Wir haben im Schnee gekämpft, Wale gestreichelt, vor Bären gezittert, mit Mennoniten zu Mittag gegessen. Wir sind durch Höhlen getaucht, haben im Dschungel geschwitzt, Vulkane beobachtet, Erdbeben gefühlt, Wellen gesurft, Zenoten durchschwommen. Verschiedene Kulturen erlebt, Unbekanntes gegessen, Freundschaften geschlossen, Sprachen gelernt, Vorurteile überwunden. Wir sind in Kakteen gefallen, haben hunderte Stunden geschraubt, ein paar geheult, tausende gelacht und gekuschelt. Nicht immer war es leicht. Aber wie Max sagt, gehören Wolken in den Himmel, weil der Himmel sonst nicht himmelig aussieht.
Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in einigen der Höhen und Tiefen eures Abenteuers. Und damit, hallo Michaela, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Willkommen bei Weltwach.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, du, dein Mann Tim und eure Kinder Lotta, Paula, Karl und Max, ihr seid vor so grob 5 Jahren, glaube ich, aufgebrochen. Und ihr seid, soweit ich weiß, ja immer noch unterwegs.
Ja, das war der Plan nicht. Also eigentlich war der Plan, dass wir für ein Jahr 18 Monate reisen wollten. Mhm. Aber irgendwie hat uns das Leben dazwischen gefunkt. Und ja, wir sind jetzt immer noch unterwegs. Wir leben jetzt derzeit noch in Quito, in Ecuador. Und von dort werden wir in 6 Wochen wieder aufbrechen und den Rest der Reise vollenden.
Wie sieht euer momentanes Leben in Ecuador aus?
Eigentlich unterscheidet es sich nicht so sehr von unserem Leben, außer dass wir halt in einem fremden Land mit einer fremden Sprache leben, einer anderen Kultur. Aber die Kinder gehen normal zur Schule, auf eine deutsche Auslandsschule. Wir haben ein Haus angemietet. Tim arbeitet jeden Morgen für seinen Betrieb in Deutschland, steht aufgrund der Zeitverschiebung jeden Morgen um 4 auf. Und ja, eigentlich haben wir all die Dinge, die wir hier in Deutschland auch hatten, nur halt unter der äquatorialen Sonne. Von Playdates über Schule, Hausaufgaben, Einkaufen, Partys für die Kinder. Also das ganz normale Leben eigentlich.
Und diese stationären Phasen, die dann wieder unterbrochen werden durchs Unterwegssein, du hast gesagt, in 6 Wochen geht's weiter. Wie nehmt ihr die wahr als Familie? Sind das Phasen, die ganz, ganz wichtig sind, um auch mal wieder runterzukommen, Wurzeln zu schlagen? Oder sind das eigentlich eher Zwischenphasen zwischen dem eigentlichen Leben, dem eigentlichen Reisen, dem Unterwegssein?
Zum Anfang haben wir gedacht, wir wollen eigentlich nur reisen. Und die Zwischenphasen, die wir hatten, also es gab 3 längere, einmal in Amerika, einmal in Costa Rica und einmal jetzt in Ecuador, waren eigentlich gezwungenermaßen. Und rückblickend müssen wir sagen, dass es total wichtig ist, diese Phasen zu haben, damit alles sacken kann. Und es ist auch für die Kinder wichtig, wieder Freunde zu haben und ein Leben unter Gleichaltrigen zu führen. Also nur das Reisen alleine, glaube ich, würde nicht funktionieren. Diese stationären Phasen sind doch ziemlich wichtig. Also gerade für uns als Familie, damit jeder mal seinen eigenen Weg wieder nachgehen kann, seine eigenen Hobbys, weil wenn man zu 12 oder zu 6 in 12 Quadratmetern wohnt, ist das alles schon ganz schön eng und ab und zu droht man Gefahr, sich selbst ein bisschen zu verlieren. Und von daher ist es gut, wenn man zwischendurch ab und zu mal eine Phase hat, wo man sich ein bisschen mehr wieder auf sich und seine eigenen Bedürfnisse konzentrieren kann, die dann halt während der Reise ja doch ein bisschen zurückgesteckt werden müssen.
Das eben insbesondere, da ihr ja nun schon so lange unterwegs seid, seit 2018. Und damals im Jahr 2018, da habt ihr in Norddeutschland gelebt, auf dem Land, mit einem eigenen kleinen Hof am See, mit Tieren, mit Gemüsegarten. Das klingt für mich eigentlich nach einem ziemlich traumhaften Leben, jedenfalls in der Vorstellung vieler.
Ja, war es auch. Es war traumhaft, war auch das, wovon wir geträumt haben, bevor wir dieses Leben gestartet haben. Davor haben wir in Südafrika gelebt, in der Stadt und ähnlich wie jetzt in Quito. Und ich hatte eine wahnsinnig große Sehnsucht nach Landleben, nach Hühnern, nach Gartenwühlen. Ja, die 4 Jahre, die wir das Leben geführt haben, waren auch sehr schön, nur halt ist es irgendwann bei uns immer so, dass so perfekt das Leben scheint. Es ist genauso wie jetzt in Quito. Es ist alles toll, wir haben tolle Freunde, ich liebe das Land. Trotzdem zieht und wir müssen weiter. Und so war es damals auch.
Erinnerst du dich, wie dieser Gedanke, dieses Gefühl in euch entstanden ist? Ist das ganz, ganz langsam gewachsen? Oder ist irgendwann so ein Schalter im Kopf gefallen, der euch gesagt hat, es war schön, aber jetzt reicht's, jetzt muss wieder eine neue Lebensphase her?
Also hier war von vornherein klar, als wir aus Afrika zurückgekommen sind, war von vornherein klar, dass wir nochmal auf eine weitere Reise gehen würden. Also wussten wir, als wir dieses Selbstversorger, Garten, Tiere-Leben hier angefangen haben, das Landleben, dass es endlich sein würde. Die Idee war nur halt, dass wir nach 1,5 Jahren zurückkommen und es wieder aufnehmen, was bisher nicht geschehen ist.
Könnte also eines Tages noch passieren, womöglich.
Ist jetzt gerade der Plan tatsächlich? Ja. Also der Plan ist, dass wir nach dieser Reise, wann auch immer sie endet, zurück hierher kommen. Aber so richtig planen wir nicht mehr, weil das Leben funkt eh dazwischen. Aber eine Richtung braucht man.
Und wenn du sagst, das nur kurz zur Erklärung hier, bedeutet das, du bist gerade für eine gute Woche, glaube ich, auf Urlaub daheim. Das heißt, du bist gerade, während wir sprechen, in Deutschland.
Ja, ich bin gerade einmal Touchdown zu Hause. So einmal im Jahr fahre ich nach Hause, Tim, ein bisschen häufiger. Aber einmal im Jahr muss ich dann doch meine Eltern sehen und meine Geschwister und nicht nur Neffen.
Hat sich dein Blick auf Deutschland durch dein momentanes Unterwegssein auf der Panamericana, hat sich dieser Blick verändert? Die Dinge, die dir auffallen, die dir gefallen, die dir vielleicht auch missfallen?
Ich glaube, dieses Mal ist es schwieriger für mich zurückzukommen oder Deutschland zu verstehen, weil ich halt die Zeit der Pandemie hier nicht war. Und ich glaube, dass das in Deutschland viel verändert hat und es ist einfach nicht mehr dasselbe Deutschland, aus dem ich damals aufgebrochen bin. Aber ich glaube, so mein Deutschlandbild und mein Gefühl zu Deutschland ist ziemlich fluide. Als wir aus Afrika zurückkamen, da war ich erschlagen von der Möglichkeit, mich hier körperlich so frei bewegen zu können, was in Südafrika überhaupt nicht der Fall war. Also da waren wir und auch die Kinder schon relativ eingeschränkt, was man im Leben in Südafrika aber nicht als Einschränkung empfindet, weil es halt alle leben so. Aber als ich dann den Gegensatz hatte und plötzlich in Deutschland abends um 10 mit dem Fahrrad fahren konnte und mir passierte nichts. Das wusste ich schon sehr zu schätzen. Ich wusste sehr zu schätzen, welche körperliche Freiheit man hier hat. Und was ich jetzt gerade sehr vielleicht als Kulturschock rückwärts betrachten würde, ist, dass auf den ersten Blick zumindest die soziale Ungerechtigkeit weniger sichtbar ist wie in Ecuador. In Ecuador sind die, natürlich wie in Südafrika und wie in vielen Teilen der Welt, sind die sozialen Ungleichheiten halt, die springen einem ins Gesicht. Mhm. Die wird es hier auch geben, da bin ich nicht naiv, aber sie springen einem einfach nicht so ins Gesicht. Und die Ordnung, die Sauberkeit, die Sicherheit, das sind alles Dinge, die ich im Moment gerade sehr zu schätzen weiß, aber die mir vielleicht auch irgendwann wieder langweilig werden. Ich bin mir da nicht ganz sicher.
Als ihr dann nach 4 Jahren Landleben beschlossen habt, es ist Zeit, wieder aufzubrechen, wie ist da die Panamerikaner in euer Blickfeld gerückt? Warum habt ihr euch für diese Route entschieden?
Die haben wir eigentlich schon auf der Afrika-Reise entschieden. Ja. Also bevor wir hier durchs Hoftor gefahren sind, hatten wir uns alle versprochen, dass wir die Panamerikaner reisen würden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum die Panamerikaner. Sie klang halt abenteuerlich und es klang, als wenn man sehr viele spannende Länder in relativ kurzer Zeit und doch auch mit wenig Aufwand bereisen könnte. Afrika war halt anders. Afrika musste man sich durch den Busch schlagen, da gab es keine Straßen und die Panamerikaner kamen uns als Familie ein bisschen geordneter vor.
Du hattest vorhin so schön formuliert, als du meintest, die Sehnsucht nach Ferne, nach Reisen, nach Unterwegssein, die wuchs so langsam wieder, hast du gesagt, du hast gespürt, es zieht wieder in die Ferne. Wie erklärst du dir dieses Ziehen, diese Sehnsucht nach fremden Ländern? Was zieht da in dir, in euch?
Ich kann es nicht sagen. Also es ist auch eine Frage, die ich mir ständig stelle, die Tim und ich uns ständig stellen, weil eigentlich haben wir schon auch die Sehnsucht, mal endlich Wurzeln zu schlagen, aber wir scheinen dazu einfach nicht fähig zu sein. Also ich kann das für eine Weile und irgendwann habe ich das Gefühl, so eine tiefe Sehnsucht nach der Welt vorm Gartenzaun zu haben und danach mich zu reiben, danach Neues zu entdecken, neue Kulturen, neue Sprachen, einfach aufgerüttelt zu werden. Also es geht auch gar nicht unbedingt darum, eine tolle Zeit zu haben oder wahnsinnig viele Abenteuer zu erleben, sondern ich glaube, es geht um die Reibung am Fremden und vielleicht auch mehr über sich selbst zu verstehen in der Konfrontation mit dem Fremden. Aber wir hatten das beide schon immer. Also als ich mein Abi hatte, wollte ich nichts wie weg. Seitdem haben wir eigentlich nie länger als 4 Jahre an einem Ort gewohnt, bis wir wieder aufbrechen mussten.
Als ihr dann angefangen habt, über die Panamerikaner nachzudenken, wie waren eure Kinder diesbezüglich drauf? Waren die auch direkt Feuer und Flamme oder musstet ihr da erst so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, da sie ja auch ihr gewohntes Umfeld verlassen mussten?
Also die Kinder sind es ja eigentlich gewöhnt, unterwegs zu sein. Das ist für sie der normale Seinszustand, irgendwo für ein paar Jahre zu sein und dann wieder aufzubrechen. Also der Kleinste ist in Südafrika geboren, Max ist heute 11. Nein, 12. Das verändert sich immer so schnell. Also Max ist 12, wurde in Südafrika geboren und die ersten 2 Jahre hat er dort gelebt. Dann hat er 1 Jahr auf unserer Reise in unserem Auto verbracht und er fand einfach, das Auto ist sein Zuhause. Dann war er hier, dann war er wieder auf Reisen. Also für ihn ist das eigentlich, für alle Kinder ist es ein ganz normaler Zustand. Es gibt Momente, so kurz vor der Abreise, da kriegen wir natürlich alle Angst, also sowohl ich als auch Tim, als auch die Kinder. Und wenn man dann die Phase der Abschiede durchgeht, dann ist es immer wieder hart. Also aufbrechen ist schon auch immer wieder hart. Aber sobald wir unterwegs sind, das dauert meistens so 1-2 Tage, ist es der beste Zustand, den wir uns vorstellen können.
Aufbrechen ist hart aufgrund der Abschiede. Ich kann mir vorstellen, es ist auch hart aufgrund, ich weiß es ja nicht, aber der Reaktion, die man da so bekommt, wahrscheinlich gibt es dann auch nicht nur uneingeschränkten Zuspruch, mit 4 Kindern gemeinsam auf so eine große Reise zu gehen?
Das ist immer ein bisschen kontextabhängig. Also in Südafrika war es so, dass die meisten unserer Freunde oder unser Umfeld das super fanden und uns in allen Themenbereichen eigentlich unterstützt haben, uns Adressen gegeben haben oder wir hatten Ärztefreunde, die haben uns ein medizinisches Kit erstellt. Und also aus Südafrika waren die Reaktionen damals eigentlich ausnahmslos positiv. Jetzt in Quito ist es eigentlich auch so. Also die meisten finden es super und freuen sich für uns und finden es vielleicht sogar inspirierend. Die schwierigsten Reaktionen hatten wir mal aus Deutschland. Also in Deutschland scheint es weniger im Bereich des Vorstellbaren zu liegen als vielleicht in anderen Ländern, wo Pioniergeist ein bisschen verbreiteter ist. Also wir haben gesagt, dass in Deutschland auch unser Denken, also dieses Mal aufzubrechen, also zu der Reise der Panamerikaner 2018, war für uns viel, viel schwieriger als damals aus Südafrika aufzubrechen, weil wir, obwohl wir das gar nicht wollten, auch wieder von deutschem Sicherheitsdenken vernebelt waren und viel mehr Ängste mit uns rumgetragen haben als damals in Afrika.
Wie gelingt es euch dann, euch von diesen Ängsten frei zu machen?
Ich glaube, einfach Vertrauen. Einfach Vertrauen, dass das, wovor wir Angst haben, nicht eintreten wird. Und sich gut vorbereiten hilft auch. Wir haben festgestellt, dass je besser wir vorbereitet sind, je mehr wir dabei haben an Medikamenten oder medizinischen Dingen, desto geringer ist die Chance, dass wirklich was passiert. Und meistens schmeißen wir die Dinge irgendwann über Bord, aber das Gefühl zu haben, gut vorbereitet zu sein, hilft so ein bisschen gegen die Angst.
Diese Bedenken, die ihr vielleicht dann zum Teil auch hattet, die aber vor allem in Deutschland von außen an euch herangetragen worden sind, die beschreibst du auch in deinem Buch. Ich würde mal einen kleinen Abschnitt dazu vorlesen, nicht um diesen Bedenken jetzt hier die riesige Bühne zu bieten, sondern weil ich glaube, dass einige Hörerinnen und Hörer sich damit durchaus identifizieren können, nicht im Sinne von Zustimmung, sondern im Sinne von, ich würde vielleicht selber auch gern aufbrechen, habe aber selber genau diese Zweifel und weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Das sind zumindest Zuschriften, die wir doch des Öfteren auch bekommen von jungen Familien, die das Gefühl haben, wenn einmal Kinder da sind, dann ist das Reiseleben eigentlich mehr oder weniger zwangsläufig vorbei. Ich lese mal einmal kurz vor. Kinder wollen Sicherheit und Stabilität. Sie brauchen Klassenkameraden, Reitstunden, Geburtstagspartys, ein eigenes Zimmer als Rückzugsort. Sie ihrer Freunde zu berauben, um sie mit der Familie als einzigem konstanten Sozialkontakt um die Welt zu schleifen, ist ein Verbrechen. Wir sind Egoisten, die den Kindern unsere Lebensweise aufdrücken. Als nicht ausgebildete Lehrer riskieren wir die Bildung und die Zukunft unseres Nachwuchses, wenn wir uns anmaßen, sie selber zu unterrichten. Kinder müssen eigene Wege gehen können, selbstständig werden dürfen, sich abnabeln. Wir hingegen pferchen 4 Kinder in einen Campingtruck, gerade so groß wie der heimische Vorflur, nehmen ihnen alle ihre sozialen Kontakte, die gewohnte Stabilität, karren sie durch die Schurkenstaaten Lateinamerikas. Das ist eine Handvoll von Gedanken, von möglichen Kritikpunkten, von Zweifeln. Wie geht ihr damit um, wenn solche Bedenken an euch herangetragen werden? Zieht euch das runter oder seid ihr mittlerweile so reiseerfahren und über diese kleinen Momente des Selbstzweifelns vielleicht auch hinaus, schüttelt ihr das dann von euch ab und habt einfach eure eigene Route durchs Leben als Familie so klar im Blick, dass euch das eigentlich nicht wirklich anfasst?
Also tatsächlich sind das nicht nur Zweifel, die von außen an uns herangetragen wurden, sondern die wir auch in uns hatten und die wir auch immer wieder haben. Auch jetzt habe ich wieder Zweifel, die Kinder aus ihrem Umfeld in Quito zu reißen. Die sind total glücklich da, haben ihre Freunde, lieben das Leben. Also ich glaube, das ist auch das Geheimnis des Reisens als Familie, dass man sich diese Fragen immer, immer, immer wieder stellt. Weil Kinder gehen durch Prozesse, wir genauso. Und was heute galt, kann morgen halt wieder ganz anders sein. Und ich werde eigentlich regelmäßig von diesen Gedanken heimgesucht. Ich kann mich manchmal beruhigen, wenn ich zurückblicke und gucke, dass doch tatsächlich alles gut gegangen ist, dass es den Kindern gut geht, dass sie glücklich sind und im Moment tatsächlich auch gar nicht anderes wollten oder wollen. Wir haben natürlich diskutiert, ob wir jetzt in Quito wieder aufbrechen. Und es wird alles gemeinsam beschlossen. Also wir stülpen nie eine Entscheidung den Kindern über, sondern wir besprechen Dinge, lassen sie wirken, auch über längere Zeiträume. Und zu sehen, dass wir dann doch immer wieder alle auf der gleichen Seite landen, nimmt mir dann doch ein bisschen die Angst. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mit allen Wassern gewaschen bin und diese Ängste mich nicht mehr triggern oder dass ich sagen kann, die sind unbegründet.
Gibt es etwas trotz dieser Ängste, aber eben angesichts deiner persönlichen Erfahrung, und das hat ja nicht unbedingt den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber gibt es etwas aus deinen Erfahrungen heraus, dass du anderen Eltern raten würdest, die auch gern mit ihren Kindern reisen würden, vielleicht nicht ganz umfangreich wie ihr, aber die sich nicht so richtig trauen?
Also ich glaube, dass wir die Stabilität, die das Umfeld bietet, wie Schule, Freunde und ein geregeltes Leben, dass das häufig überinterpretiert wird. Dass Kinder tatsächlich das, was sie an Stabilität brauchen, aus der Familie beziehen. Und dass das, was sie an Inspiration und an neuen Dingen, die sie sehen und erleben, was an sie herangetragen wird, dass das zumindest für uns und unsere Familie mehr Gewicht hat als diese totale Stabilität.
Deswegen sind die Reaktionen an anderen Orten auch ganz anders. In Kanada hast du zum Beispiel geschrieben im Buch, erhaltet ihr eher so Reaktionen wie "Your kids are the luckiest people on earth". Yeah. Also da wird das eigentlich ganz anders wahrgenommen. Die Leute eher das Gefühl, meine Güte, was für Glückspilze.
Ja, an vielen Teilen der Welt, außer in Deutschland tatsächlich. Auch in Amerika kamen so viele Menschen auf uns zu, die gesagt haben, mein Gott, eure Kinder haben so ein Glück, das alles sehen und erleben zu dürfen. Und tatsächlich denke ich das auch. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Aber ich glaube, dass die Möglichkeit in einer stabilen Beziehung zu seinen Eltern, und wenn man sich da sicher genug fühlt und die Möglichkeit hat, von da vieles Unbekannte zu erfahren und in der Familie gehalten zu werden, ist, glaube ich, das größte Geschenk, was wir den Kindern machen können. Ich weiß nicht, warum in Deutschland die Stabilität so hoch gehalten wird. Vielleicht liegt es am Schulsystem, weil man in Deutschland wenig Möglichkeiten hat, außer der normalen Schullaufbahn zu denken. In anderen Ländern ist ja Homeschooling völlig normal. Und da werden Eltern auch beim Homeschooling begleitet. Das ist legal. Es gibt Programme. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo es das nicht gibt. Und ich glaube, dass das eines der Hauptprobleme ist, den Eltern entgegentreten und warum sie glauben, dass sie ihren Kindern etwas nehmen, wenn sie ihnen das vorenthalten.
Das Thema Homeschooling, wie nimmst du das selbst wahr? Hast du dich dem direkt gewachsen gefühlt? Nicht nur, in Anführungszeichen, nur natürlich Reisebegleiterin und Mutter zu sein für deine Kinder, sondern eben auch noch deren Lehrerin?
Nee, dem habe ich mich nicht gewachsen gefühlt. Und ich habe auch immer wieder an mir gezweifelt und es war auch wirklich nicht einfach. Also das kann ich nicht sagen, dass es alles easy peasy war. Mhm. Trotzdem sind wir alle gemeinsam daran gewachsen und wir haben gemerkt, dass in dem Moment, wo wir diesen Perfektionsanspruch, der uns, glaube ich, so ein bisschen auch aus Deutschland verfolgt hat, als wir den losgelassen haben und es einfach mal ein bisschen lockerer gesehen haben und den Kindern mehr Eigenverantwortung gegeben haben und wenn sie mal einen Tag nichts machen wollten, das auch einfach akzeptiert haben, in dem Moment kam eine Leichtigkeit da rein und eine Freude am Lernen, dass ich mich denen dann doch wieder hab gewachsen fühlen können.
Und wahrscheinlich auch unterstützt durch die Erkenntnis, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass durch das Unterwegssein an sich schon im Sinne von als Person wachsen, reifen, stabiler werden, die Welt kennenlernen, dass die Kinder auf dieser Ebene schon so viele wertvolle Dinge lernen, die jetzt nicht direkt im Lehrplan irgendwo stehen, aber fürs Leben vielleicht viel kraftvoller sind. Also sie haben mit eigenen Augen, ich weiß nicht, die Auswirkungen des Klimawandels zum Beispiel gesehen an verschiedenen Orten. Ihr habt Kulturen kennengelernt, wie die Mennoniten, die hast du vorhin erwähnt in dem kleinen Lesestück, indigene Gemeinschaften, wie zum Beispiel in Kolumbien. Was würdest du sagen, was nehmen eure Kinder von alledem, von den Begegnungen aus dem Reisen selbst mit, was sie vielleicht in einem regulären Klassenraum nicht lernen würden?
Ich glaube, das Wichtigste und das Erschütterndste und auch Schönste, was sie lernen, ist, dass in ganz vielem Fremden ganz viel Vertrautes liegt und dass die Welt eigentlich ein Ort ist, so unterschiedlich wir alle leben. Wir haben alle dieselben Bedürfnisse und haben alle dieselben Ängste und viele Menschen haben dieselben Sorgen und dass im Fremden wirklich, wenn man mal genauer hinschaut, gar nicht so viel Fremdes liegt und man überall Parallelen sehen kann und dass wenn man sich öffnet und einfach zulässt, berührt zu werden, dass man dann gar keine Angst haben muss vor Fremden oder vor dem Fremden.
Wir haben vorhin mehrfach das Thema deutsches Sicherheitsdenken angesprochen und dass so ein Aufbruch nach der Wahrnehmung vieler ja ein Aufgeben dieser Sicherheiten ist, mag ja auch stimmen in Bezug auf bestimmte Arten der Sicherheit, einfach weil der Weg nicht mehr vorgezeichnet ist, den man einfach als Automatismus mehr oder weniger dann folgen kann. Aber auf einer anderen Ebene führt so eine Lebensweise, so eine Reiseweise, wie ihr sie lebt, zu ganz anderen Formen von Sicherheit. Also so eine Art Weltsicherheit, eine Sicherheit in sich selbst, ein Vertrauen auf die Welt, auf die Menschen und darauf vor dem Fremden, vor dem Unbekannten und der eigenen Funktionsfähigkeit in diesen Situationen, die ja oft auch herausfordernd sein können beim Reisen, dass man weiß, ich kann das schaffen und ich muss keine Angst haben.
Ja, und es kommt auch immer jemand, der einem hilft. Also wir haben festgestellt, dass in den forderndsten Situationen, ich glaube, Hölderlin hat das gesagt, da wo die Gefahr wächst, wächst auch das Rettende. Und in den forderndsten Situationen waren plötzlich Menschen da, die uns geholfen haben. Und das Vertrauen, dass jede Situation irgendwie bewältigbar ist und dass einem immer jemand zur Seite stehen wird, weil das ist immer passiert, egal ob wir irgendwo stehen geblieben sind, weil wir eine Reifenpanne hatten, ob wir gesundheitliche Probleme hatten, ob Sicherheitsprobleme da waren. Immer war irgendjemand da, der uns geholfen hat oder der uns aufgenommen hat oder der sich unserer angenommen hat. Und ich glaube, wenn man mit so einem Grundvertrauen durchs Leben gehen kann, dann ist das ein riesengroßes Geschenk.
Einige Höhen und Tiefen ganz konkret eurer Reisen würde ich natürlich gern auch gleich noch ansprechen. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Leben als Familie, das ihr führt, zwischen Homeschooling, Arbeit, Reisen, dann natürlich auch den ganzen Problemen, die unterwegs nun mal auch so dazukommen, hast du gerade angesprochen, ob es nun technischer Natur ist beim Auto oder auch medizinische und so weiter und so fort. Wie viel Zeit bleibt da ganz konkret den Moment zu genießen? Also neben dem Aufwand und der Mühe eben auch sich bewusst zu machen, was ihr da eigentlich tut. Ist das überhaupt noch das Ziel? Denn anders gefragt, auf eine gewisse Art und Weise, und das ist ja mit nicht was Schlechtes, sondern vielleicht sogar was Gutes, ist das, was ihr dort macht, auf einer Tag-zu-Tag-Basis am Ende ja auch eine Form von Alltag.
Ja klar, für uns wird natürlich während des Reisens das Reisen zu einem Alltag. Und nicht jeder Moment im Alltag ist so, dass man ihn genießen kann. Darum geht's tatsächlich eigentlich auch gar nicht. Mhm. Also natürlich genießen wir, wenn wir am Strand stehen und unter Palmen glitzerndes blaues Meer sehen und zur Ruhe kommen. Das sind natürlich dann schon Genussmomente. Aber es geht bei so einem Langzeitreisen nicht um den Genuss. Es geht um die Erfahrung von allem, dem Guten, dem Schlechten, sich selber, den Pleiten, Pech und Pannen, aber natürlich genauso auch den schönen Dingen. Aber wer losfährt, um nur zu genießen, der sollte in den Urlaub fahren. Für den ist das vielleicht nichts, so eine Langzeitreise anzutreten.
Und ihr habt eure Reise eben angetreten in einem Truck. Wir haben es schon hin und wieder nebenbei angesprochen, ein Campingtruck. Vielleicht magst du davon mal erzählen. Der ist ja sehr, sehr wichtig für euer Unterwegssein und auch für euer Leben. Das ist euer Zuhause momentan und auch schon seit Jahren. Was ist das für ein Truck? Wie kann ich mir den vorstellen?
Also es ist ein alter Feuerwehrtruck. Ich glaube, der war mal für Brandlöschung in den französischen Alpen, glaube ich, zuständig. Hm? Also es ist ein Oldtimer, ist 30 oder 35 Jahre alt. Und wir haben auf dem Chassis, also auf dem Grundgerüst, haben wir unser kleines Tiny House gebaut. Und wir haben ihn damals in Holland gekauft von einem Mann, der heißt Roger. Und der hatte ihn gekauft, um damit um die Welt zu reisen. Und hat das aber irgendwie nie geschafft. Also irgendwie ist ihm immer wieder das Leben dazwischen gekommen. Als wir ihn dann nach unseren Bedürfnissen umgebaut hatten, haben wir überlegt, wie soll er denn heißen? Und weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir wollten diesen Vorbesitzer, mit dem wir auch immer noch verbunden sind und dem wir schreiben, mitnehmen. Deswegen heißt er Roger.
Sehr gut. Und ihr habt ihn also dann selbst ausgebaut. Ja. Was war euch dabei wichtig? Wie kann ich mir das Innenleben und damit ja dann schlussendlich auch das Zusammenleben zu sechst auf diesem kleinen Raum vorstellen?
Also wir sind auf der Afrika-Reise, die vor dieser Reise stattfand, sind wir mit einem Geländewagen und einem Dachzelt gereist. Also wir haben alle zusammen in einem vielleicht King-Size-Matratze-Zelt geschlafen. Das war sehr eng.
Dann lebt ihr jetzt im Luxus im Vergleich dazu.
Ja, total. wir hatten aber auch das Gefühl, wir mussten uns diesen Luxus verdienen. Also mit den Erfahrungen, die wir hatten von der Afrika-Reise, haben wir uns überlegt, was wäre denn für die nächste Etappe unseres Reiselebens wichtig. Und wir wussten, dass wir das nicht mehr so wollen, dass wir jeden Abend unser Schlafplatz aufbauen müssen, dass ein Dachzelt nicht funktionieren würde für Zentralamerika. Es ist super für Afrika, aber nicht Zentralamerika, wo Regenzeiten sind und wo man vielleicht auch mal schnell die Location wechseln sollte, weil das geht mit einem Dachzelt nicht. Also war relativ schnell klar, wir wollen einen Schlafplatz haben in vier Wänden, den man nicht umbauen muss. Und da bleibt eigentlich dann nur ein Camper, in unserem Fall dann der Truck. Normale Camper funktionieren nicht, weil Tim gerne Offroad fährt und auch gerne an Orte möchte, die halt einen Four-Wheel-Drive brauchen. Ja, dann war den Kindern wichtig, dass jeder auch seinen eigenen Schlafplatz bekommt, also seine eigene kleine Koje mit einem Vorhang, den er zuziehen kann. Also so ein bisschen Privatsphäre, weil die Kinder sind jetzt nicht mehr klein wie damals, sondern als wir losgefahren sind, hatten wir zumindest einen Teenager. Und ein Badezimmer war uns wichtig, ein Klo drin. Es war in Afrika doch ein bisschen mühselig, immer hinter den Busch gehen zu müssen, von vielen Leuten beobachtet. Und dann war uns eine Dusche wichtig, die im Nachhinein aber gar nicht wichtig ist, weil wir duschen viel weniger, als wir dachten, dass wir würden.
Weil ihr oft auch an irgendwelchen Flüssen vorbeikommt und andere Gelegenheiten.
Nö, einfach weil wir auch nicht mehr so schlimm finden zu stinken.
Okay, na gut, ich wollte nur sicher gehen, wie es zu verstehen ist. Wenn ihr euch da alle zu sechst einig seid, dann mag es ja okay sein.
Natürlich sind wir häufig am Wasser und an Flüssen oder am Strand, aber es ist zwischendurch tatsächlich irgendwann auch nicht mehr ganz so wichtig. Man hat ja keine Termine. Dann war uns wichtig, drinnen kochen zu können. Also außerhalb Wind und Wetter und Regens. Das hatten wir in Afrika auch nicht. Da hatten wir einen kleinen Anhänger und da war die Küche drin. Und ich habe so oft im Regen gestanden oder im Sandsturm, um nochmal schnell ein paar Spaghetti zu machen. Und das war sehr, sehr, sehr mühselig. Also von daher wollten wir eine Drinnenküche haben. Und ja, natürlich, um autark unterwegs sein zu können für einen längeren Zeitraum, müssen die Dieseltanks groß genug sein, die Wassertanks, die Abwassertanks. Das war auch ein Aspekt, den wir betrachten mussten. Und wir wollten selbstständig Strom generieren können. Also brauchten wir Solarpanels auf dem Dach. Ja, das sind eigentlich so die Eckpunkte.
Das sind so einige Eckpunkte. Klingt auf jeden Fall dann nach einer gemütlichen Kombination, wenn ihr das alles so untergebracht habt. Und trotzdem hast du ja zum Beispiel direkt als erstes angesprochen, diese Rückzugsorte, die euch auch wichtig waren, euren Kindern zum Teil, aber ja bestimmt auch Tim und dir. Ist das jemals ein Problem, eine Herausforderung? Also auch wenn es jetzt diese kleinen Schlafkojen gibt, verbringt ihr sehr viel Zeit auf sehr engen Raum. Und so richtig aus dem Weg gehen kann man sich zumindest nicht immer. Führt das zu Konflikten? Wie handhabt ihr diesen Zwang, regelrecht auf engem Raum zu sein, auch wenn es gerade mal stimmungsmäßig vielleicht nicht so gut läuft?
Ja, man kann sich natürlich nicht aus dem Weg gehen. Also solange das Wetter draußen schön ist und die Sicherheitslage das zulässt, Strand ist immer super. Also am Strand verstehen wir uns am allerbesten. aber natürlich in Zentralamerika kann man sich nicht ganz so frei bewegen, wie man das gerne wollen würde. Also da kann ein Teenager nicht rauslaufen, die Tür knallen und mal kurz alleine spazieren gehen, wenn ihn die Familie nervt. Und da hilft einfach nur ja gnadenlose Ehrlichkeit und der Wille, es dem anderen so einfach wie möglich zu machen. Also wir streiten natürlich und auch nicht wenig, aber irgendwie schaffen wir es immer wieder, die Konflikte zu lösen, müssen wir ja auch. Also wir können uns einfach nicht aus dem Weg gehen. Wir können nichts schwelen lassen. Wir müssen in dem Moment, wo so ein Konflikt entsteht, ihn lösen. Und es ist nicht immer einfach, oft sogar sehr schwer. Aber ich glaube, so auf lange Sicht brauchen wir das alle.
Ja, ohne jetzt zu persönlich zu werden, sag mir Bescheid, wenn das der Fall ist. Aber wie wirkt sich die Reise konkret auch auf deine Beziehung mit Tim aus? Wird die auch auf ganz besonders harte Proben dadurch gestellt? Oftmals ist ja so, wenn irgendwie eine Spannung entsteht, ist es vielleicht auch ganz gut, einfach mal einen Tag nicht darüber zu sprechen, sondern erstmal abzuwarten, bis sich alles abkühlt, bisschen auf Distanz zu gehen und dann am nächsten Tag nochmal einen Anlauf zu nehmen. Das ist ja wahrscheinlich jetzt unter diesen Umständen mitunter doch auch schwieriger.
Ja, ist ziemlich schwierig, aber dadurch, dass wir uns einfach so gut kennen, wir sind schon seit, ich glaube, fast 30 Jahren zusammen und kennen uns sehr, sehr, sehr gut, können die Launen und die Bedürfnisse des anderen recht gut lesen und sind uns auch in unserer Beziehung sehr sicher. Das heißt, wenn es mal zu Stress kommt und wenn wir mal nicht das Bedürfnis haben, miteinander zu reden, dann ist es kein Weltuntergang. Dann weiß man das zu nehmen und dann ist es einfach okay. Es ist okay, man kann dem anderen den Freiraum zugestehen, auch mal mucksch zu sein. Tim generell ist jemand, der ziemlich ausgeglichen ist. Ich bin da eher manchmal nicht so ausgeglichen, dann hilft Yoga. Aber im Großen und Ganzen schaffen wir das eigentlich ganz gut. Natürlich, die Paarbeziehung leidet, weil man Versorgungsteam ist. Wir sind Lehrer, wir sind Eltern, wir sind zuständig für die Strecke, zuständig für die Sicherheit. Da wird man schon manchmal so ein bisschen zum Versorgungsteam. Aber ich glaube, das haben alle anderen Eltern, die in einem regulären Leben kleine Kinder zu versorgen haben, auch dieses Problem. Und man bekommt durch diese andere Lebensweise, glaube ich, auf anderen Ebenen so viel Nähe, weil man diese gemeinsamen Krisen, weil man die zusammen bewältigt und weil man so viele Erlebnisse hat, die einen zusammenschweißen, dass das einfach hundertfach aufwiegt. Auch den Schwierigkeiten, die man manchmal hat, wenn man so eng zusammen ist und Streit manchmal schon die Laune verdirbt. Aber es ist nie langfristig.
Also es geht nie ans Eingemachte, es weckt keine riesigen grundlegenden Zweifel am Leben, an der Beziehung, sondern es bezieht sich dann eben, wenn es mal passiert, auf den Moment, auf Situationen. So könnt ihr das dann auch einordnen.
Ja, es wird nie grundsätzlich was in Frage gestellt. Also ich natürlich, wenn ich so richtig sauer bin, dann stelle ich mir mal die Scheidung vor. Aber das ist nur ganz kurz und ist nur ein Ventil. Also es gibt eigentlich nichts, was wir so grundsätzlich in Frage stellen. Auch nicht den Lebensentwurf. Und wenn jemand von uns, sei es die Kinder, Tim oder ich, an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir wollen jetzt nicht mehr oder wir können nicht mehr, dann ist das auch okay. Also dann hören wir auf. Also es gibt nichts, was nicht gesagt werden darf.
Ihr seid ja jetzt, haben wir auch schon mehrfach angesprochen, wirklich schon ziemlich lange unterwegs. Erst in Afrika, dann eine gewisse Pause, jetzt auf der Panamerika durch Kanada, die USA, Mexiko, Belize, Guatemala und so weiter und so fort. Das sind immer so doofe Fragen, so die Höhepunkte, die Tiefpunkte, wenn man seit Jahren unterwegs ist und ja nicht nur zu Besuch ist, sondern wirklich an Orten lebt und dort sehr ausgiebig eintaucht. Aber lässt sich sagen, welches Land euch als Familie bisher am besten gefallen hat? Vielleicht ein Ort, an dem ihr euch besonders zu Hause gefühlt habt?
Also für mich ist es definitiv Kanada. Ich würde sofort nach Kanada ziehen. Mhm. Für Lotta ist es noch immer Afrika. Also Lotta fühlt sich noch immer in besonders Südafrika und Namibia am meisten zu Hause. Costa Rica waren wir ein halbes Jahr, dort waren die Kinder in der Schule. Dementsprechend hat man einfach viel mehr Einblicke in die Kultur und in das Leben der Menschen. Und solche Orte kommen einem dann natürlich besonders nah. Ecuador natürlich auch. Da haben wir nun 3 Jahre gelebt. Das ist uns sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und es ist auch ein Teil von uns geworden, denke ich. Also Paula zum Beispiel sagt, sie fühlt sich mehr als Latina als Deutsche. Es gibt eigentlich keinen Ort, aber ansonsten kaum einen Ort, den ich so komplett von der Liste streichen würde, als nicht lebenswert bezeichnen, oder es gibt keinen Ort, der mir nichts gegeben hat.
Welchen Ort würdest du eventuell streichen?
Äthiopien.
Aha, warum das?
Äthiopien war sehr, 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 sehr anstrengend. Also ich habe Äthiopien einfach auch nicht verstanden. Die Menschen sind uns sehr, sehr, sehr nahe gekommen, auf unangenehme Weise, haben mit Steinen nach uns geworfen. Die Kinder hatten irgendwann Angst. Ich verstehe die Kultur nicht. Wir haben uns einfach nicht wohl gefühlt. Also wir haben uns angefeindet und ziemlich herausgefordert gefühlt in Äthiopien.
Wie geht ihr damit um, als vielgereiste Menschen, als Weltenbummler und Weltenbürger, wenn ihr erkennen müsst, hier in diesem Land, in diesem Kulturkreis, da, wenn man so sagen will, da scheitern wir in unserem Versuch, anzukommen und einzutauchen und Verbindungen aufzubauen und zu verstehen?
Also erstmal bezieht man das natürlich auf sich selber und fragt sich, warum komme ich denn hier nicht klar? Ich komme in so vielen Ländern klar, ich kann mit so vielen Menschen in Verbindung treten, ob die meine Sprache sprechen oder nicht, und ich kann so vielen Situationen und Kulturen was Positives abgewinnen. Warum schaffe ich das jetzt hier einfach nicht? Und sehr wahrscheinlich liegt es auch an uns, aber das muss man dann einfach akzeptieren und weiterziehen, denke ich.
Ja, weiterziehen, das habt ihr gemacht, und es gab natürlich immer wieder Herausforderungen, nicht nur in Äthiopien. Zum Beispiel beschreibst du in El Salvador eine Situation, in der dein Mann Tim die Diagnose Bandscheibenvorfall bekommen hat und sich kaum mehr bewegen konnte. Du schreibst dort, bewegungsunfähig in einem der gefährlichsten Länder der Welt zu stranden, ist ein Albtraum, Zitat Ende. Neben medizinischen Notfällen seid ihr natürlich auch immer wieder schlechten Straßen ausgesetzt gewesen. Ihr habt auch einen Einbruch erlebt, verschiedene unsichere Situationen in Ländern, die vielleicht auch unter Konflikten leiden. Gab es mitunter auch Momente, in denen du die Reise an sich und diesen gesamten Lebensstil hinterfragt hast?
Wenn, dann immer nur so kurzfristig. Wenn wir durch das Homeschooling an unsere Grenzen geraten sind, dann habe ich manchmal gedacht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich steige jetzt aus. Aufgrund von Gefahren eigentlich nicht, weil meistens, wenn wir in einer Situation waren, in der es wirklich brenzlig wurde, waren wir so sehr damit beschäftigt, diese Situation zu lösen, dass ein Gedanke an den Abbruch eigentlich überhaupt gar nicht möglich war. Man hätte sich die Möglichkeit genommen, diese Situation zu lösen. Von daher, in wirklich gefährlichen Momenten, und das gibt mir auch Sicherheit zu wissen, funktionieren wir einfach.
Geht man mit solchen Momenten mit der Zeit anders um? Mit solchen Momenten? Problem, Herausforderung?
Ich glaube, dass das eine der größten Wachstumschancen einer solchen Reise ist, dass man einfach Probleme besser angreifen kann, sich nicht so schnell lähmen lässt und auch so ein gesundes Urvertrauen entwickelt, dass man das schon alles schaffen kann. Also ich glaube, dass ich generell oder jeder von uns, auch die Kinder. Also ich merke, wie die Kinder Strategien entwickelt haben, den Problemen einfach ihren Schrecken zu nehmen und wie sie Vertrauen haben, dass sie das schon irgendwie schaffen werden. Und es ist auch immer alles zu lösen. Also viele Dinge, die man von Deutschland aus betrachtet und denkt, oh mein Gott, wie soll ich das bloß alles schaffen? Es gibt immer Lösungen.
Hast du ein Beispiel dafür? Ein Moment, eine Situation, in der ihr euch wirklich ganz besonders auf die Probe gestellt gefühlt habt? Eine Situation, die ihr gemeistert habt, von der du dann im Nachhinein sagen würdest, das hat mich tatsächlich weitergebracht in meiner Fähigkeit, mit Herausforderungen fertig zu werden oder zumindest meine Selbstsicherheit diesbezüglich gestärkt?
Also zum Beispiel in San Salvador, als Tim völlig bewegungsunfähig war und nicht mehr fahren konnte. Und
das war dieser Bandscheibenvorfall.
Genau, wir wussten damals nicht, dass er einen Bandscheibenvorfall hat. Ja. Und das hatte sich eine ganze Weile schon in Guatemala abgezeichnet, aber wir dachten, es wäre ein eingeklemmter Ischiasnerv und haben rumgedoktert und haben immer wieder versucht weiterzufahren und sind von Arzt zu Arzt und irgendwann waren die Schmerztabletten in einer Dosierung, in der man auch nicht mehr so richtig sicher fahren konnte. Und als wir dann mit letzter Kraft vors Krankenhaus gerollt sind und klar war, dass Tim operiert werden muss und dass er eine Reha wird brauchen und wir standen halt in einem Gebiet, wo die Häuser von Elektrozäunen abgezäunt waren, wo schwer bewaffnete Sicherheitsleute standen, um Sicherheit zu gewähren für die Anwohner. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, ich kann hier gerade nicht mehr. Aber ich musste. Und in dem Moment, an dem mir wirklich klar war, ich muss jetzt hier auch weitermachen, kam von allen Seiten Hilfe. Ob das nun der deutsche Botschafter in El Salvador war, der uns seine Karte hinter den Scheibenwischer geklemmt hat, ob das Freunde, später Freunde, in dem Moment einfach nur hilfsbereite Menschen waren, die gesagt haben, hey, komm, wenn es irgendwas gibt, was wir tun können, dann sagt uns Bescheid. Leute haben uns Essen gebracht. Der Parkwächter stand 24/7 neben unserem Truck und hat auf die Kinder aufgepasst, während ich im Krankenhaus war mit Tim. Wir hatten ein Paar kennengelernt, bevor wir am Krankenhaus ankamen, die das gesehen haben. Die hatten zwei Kinder und wir waren in Thermalquellen, um Tims Rücken ein bisschen zu entlasten. Und die haben gesehen, dass wir strugglen. Und der Mann hat uns angeboten, uns den Truck zu fahren. Der hatte zufällig auch einen LKW-Führerschein und konnte mit so großen Maschinen umgehen. Und wir haben dieses Angebot nicht angenommen. Aber alleine zu wissen, dass es jemanden gibt, den ich anrufen kann, wenn es wirklich schwierig wird, hat mir so viel Auftrieb gegeben und das ist hunderte Male passiert. Wann immer ich dachte, oh Gott, wie soll ich bloß weitermachen, ist aus dem Nichts jemand erschienen, der plötzlich die Lösung hatte.
Ja, das schafft natürlich Vertrauen in der Tat, ja. Kleiner Themensprung. Wie und wo würdest du heute nach all diesen Erfahrungen, und die setzen sich auch noch fort, Heimat verorten für dich?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch immer nicht. Also jetzt bin ich ja gerade in Deutschland und habe schon das Gefühl, dass viele Dinge hier wirklich ein Teil von mir sind und auch dieses Gefühl von Heimat auslösen, ob das nun meine Familie ist, bestimmte Gerüche oder Geräusche, Jahreszeiten. Also das ist wirklich, ich weiß, dass ich schon hier irgendwie verortet bin, aber genauso habe ich Teile von Südafrika, Teile von Ecuador, von anderen Teilen der Welt in mir integriert, die sich auch wie ein Zuhause anfühlen. Oder vielleicht muss ich Heimat und Zuhause voneinander trennen. Heimat ist wahrscheinlich, und das scheint für mich dann doch tatsächlich Deutschland zu sein. Also ich bin doch deutscher, als ich dachte, dass ich es bin. Und in schwierigen Situationen falle ich dann doch auch auf mein Deutschsein zurück.
Wie äußert sich das?
Dass ich zum Beispiel sehr das Bedürfnis habe, Ordnung in Dinge zu bringen, strukturiert zu sein, Pläne zu machen. Das sind alles so Sachen, die ich in Deutschland auch sehr, sehr, sehr schätze. Weiß ich aber erst jetzt. Ja. Fand ich früher spießig und langweilig, aber weiß ich heute sehr, sehr, sehr zu schätzen.
Ja, Heimat ist so ein Begriff, der oft sehr stark aufgeladen ist, aber oft auch schwer greifbar ist. Ein anderer Begriff, der mir im Zusammenhang mit eurem Reisen und Unterwegssein und Leben natürlich auch in den Sinn kommt, ist der Begriff der, das ist ein bisschen kitschig zugegebenermaßen, aber der Freiheit. Wenn man von außen auf so eine Reise, auf so ein Leben schaut, wie ihr es führt, dann ist das natürlich die ultimative Freiheit. Die Freiheit, aufzubrechen oder zu bleiben, nach Norden zu fahren oder nach Süden. Und gleichzeitig kann so eine Freiheit, könnte ich mir vorstellen, auch durchaus sehr herausfordernd sein, weil es eben, das ist wieder das Wegfallen von Sicherheiten, von Schienen, denen man folgt, von ausgetretenen Pfaden, weil man halt immer wieder auch selber entscheiden darf und aber schlussendlich auch muss. Nimmst du diese Freiheit nach wie vor als solche wahr, als absolute Freiheit, oder gibt es auch Momente, in denen so eine Form der vollkommenen Freiheit auch verunsichert und vielleicht zu einer ganz anderen Art von Unfreiheit führt, die man von außen gar nicht vermuten würde?
Also ich glaube, dieses Bild von der totalen Freiheit während des Reisens ist kein Bild, was sich für uns bestätigt hat, weil tatsächlich sind wir oft sehr, sehr unfrei, ob es nun darum geht, dass die Sicherheitslage es nicht zulässt, dass wir uns körperlich völlig frei bewegen, oder wir sind eingeschränkt, was unser Essen, unser Wasser angeht, oder also tatsächlich sind wir eigentlich häufiger körperlich unfrei, als wir das in unserem Leben in Deutschland sind oder wären. Natürlich hat man den Gedanken, dass wenn man losfährt, man ist total frei, man muss sich mit den Routinen des Alltagslebens nicht mehr rumschlagen. Aber das, was man dann glaubt, was Freiheit ist, ist so ein Abgeben von Verantwortung, die man zu Hause hat. Die sind für uns ja nie weggefallen. Wir hatten immer diese Verantwortung. Wir haben Tims Betrieb weitergeführt. Wir hatten unsere Mitarbeiter, um die wir uns kümmern müssen. Wir hatten Verantwortung den Kindern gegenüber, sie unterrichten zu müssen, damit sie irgendwann wieder in ein, welches Schulsystem auch immer wir dann wählen würden, eingegliedert werden können. Deswegen glaube ich, das, was sich viele unter Freiheit vorstellen, hatten wir eigentlich nie. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Freiheitsdenken ein bisschen hoch bewertet ist, tatsächlich. Wahrscheinlich entsteht Freiheit im Kopf, nehme ich an. Also zu wissen, dass alles das, was man tut, letztendlich die eigene Entscheidung ist, glaube ich, ist Freiheit. Aber das hat man auch im Alltagsleben. Also ich glaube nicht, dass man aufbrechen muss, um so die totale Freiheit, die man sich erträumt, zu erfahren. Ich glaube, dass man das auch im normalen Leben kann. Und ja, Reisen ist nicht totale Freiheit. Also nicht für mich und auch nicht für meine Familie.
Ihr habt viele Länder kennengelernt, ihr habt viele Kulturräume kennengelernt, ihr habt sicherlich auch viele Lebensentwürfe kennengelernt, andere Arten, über das Leben nachzudenken, ganz weit weg vom, um den Begriff nochmal zu verwenden, vom deutschen Sicherheitsdenken, das vielleicht auch ein Klischee ist, aber ja auch durchaus seine Berechtigung hat als Klischee. Gibt's Lebensentwürfe, die ihr unterwegs kennengelernt habt, die euch nochmal ganz neu aufgezeigt haben, wie man auch über das Leben, über Lebenswege nachdenken kann, die euch dahingehend inspiriert haben, vielleicht sogar auch, wie ihr in Zukunft leben möchtet?
Also ich glaube, wie wir leben wollen, das ist für uns tatsächlich immer nur eine Momentaufnahme. Ich weiß nicht, wie ich in 5 Jahren leben möchte. Ich weiß, wie ich heute leben möchte und vielleicht, wenn ich Glück habe, morgen und übermorgen. Aber ich will mich auf nichts festlegen. Also es kann sein, dass ich, wenn wir irgendwann wieder in Deutschland sind, mich nie mehr vom Fleck bewegen möchte. Also das würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich glaub's nicht, aber ich würde es nicht ausschließen. Natürlich haben uns Lebensentwürfe wie zum Beispiel der Mennoniten, mit denen wir 2 Tage verbracht haben, das hat mich schon ziemlich wachgerüttelt und aufgerüttelt und hat mich fragen lassen, wie kann man in einer so engen Struktur oder kann man in solchen Strukturen tatsächlich frei leben oder ist da viel Zwang dabei?
Also erzähl mal vielleicht 1-2 Sätze von den Mennoniten. Was habt ihr aus ihrem Leben erfahren, über ihr Leben?
Es gibt ja verschiedene mennonitische Gemeinschaften. Wir waren bei den traditionellsten Mennoniten, die es gibt. Und diese Mennoniten leben so wie wir vor 200, 250 Jahren. Haben keinen Strom. Vieles, was für uns total selbstverständlich ist, gibt es bei denen nicht. Also sie lehnen jegliche Form des modernen Lebens, was für uns normal ist, ab. Also die Kinder haben keine Bälle, haben keine Fahrräder, es werden keine Maschinen benutzt, alles wird von Hand gemacht und sie sind, was ihr Leben betrifft, sehr gelenkt von ihrem Glauben und der vieles verbietet, was wir vielleicht als freudlos empfinden würden. Aber zu sehen, wie viel Sicherheit es ihnen gibt, sich all diese Fragen, die wir uns tagtäglich immer wieder stellen müssen, nicht stellen zu müssen, dass für sie einfach alles klar ist, dass klar ist, welche Regeln gelten, klar ist, was man voneinander erwartet, das hat mich schon sehr aufgerüttelt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, so zu leben, aber kann durchaus erkennen, dass in bestimmten Gemeinschaften, wie bei den Mennoniten oder den Kogi-Indianern, wo einfach klar ist, was voneinander erwartet wird, zumindest nach außen weniger Unruhe und weniger Unsicherheit herrscht. Inwiefern das nun alles freiwillig passiert, weiß man natürlich nicht, wenn man das nur mal 1-2 Tage sieht, inwiefern der Zwang eine Rolle spielt. Aber die Rolle von Gemeinschaft ist schon etwas, was ich glaube, was viele Menschen unterschätzen in unserer westlichen Welt.
Ja, und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass das Reisen eben dabei helfen kann, die Relativität unserer eigenen Lebensweise vor Augen geführt zu bekommen, nicht wahr? Es geht ja gar nicht immer nur darum, andere Lebensentwürfe und Lebensweisen zu bewerten und zu beurteilen, das ist jetzt besser und da sind wir stärker, sondern nicht zuletzt auch immer wieder zu verstehen, dass das, was wir oftmals als selbstverständlich und als allgemeingültig wahrnehmen, genau das nicht ist, sondern es ist eine von ganz, ganz vielen denkbaren Arten zu leben und zu denken und Entscheidungen zu treffen.
Ja, und tatsächlich ist halt niemand dem anderen übergeordnet oder ja, keine Art ist besser oder schlechter, sondern ja, wie du gesagt hast, es sind alles mögliche Sichtweisen aufs Leben.
Wenn ihr jetzt in ein paar Wochen wieder aufbrecht in die nächste Reisephase hinein, wie blickst du jetzt, da es noch nicht so weit ist, auf diese nächste Phase? Hast du wieder dieses Feuer, dieses innere Jucken, wie auch damals vor 5 Jahren, 2018, als ihr ursprünglich aufgebrochen seid auf diese Reise? Oder ist dieses Verabschieden und Aufbrechen mittlerweile auch ein Stück weit Alltag geworden?
Also ganz ehrlich habe ich Angst. Es ist nicht so...
Nach wie vor, ja?
Ja, nach wie vor. Und ich weiß auch, dass es ganz normal ist und dass ich über diese Angst natürlich auch wieder hinauswachsen werde. Aber es ist jedes Mal wieder so, dass ein Aufbruch mir doch auch Angst macht. Also diesmal, es ändert sich ja auch immer wieder alles. Diesmal haben wir 4 Teenager auf 12 Quadratmetern. Das macht mir schon ein bisschen Sorge. Und natürlich sind die Abschiede jedes Mal wieder schwierig. Und jedes Mal wieder frage ich mich, oh Gott, kann ich das? Kann ich überhaupt jetzt wieder zurück auf diese 12 Quadratmeter, nachdem ich nun 3 Jahre lang ein zwar sehr enges Familienleben geführt habe, aber doch viel Raum für mich hatte. Also wir alle hatten sehr viel Raum für uns. Und uns jetzt wieder zusammenzuraufen, wird eine Challenge für jeden von uns. Und ich weiß natürlich, dass es nicht einfach wird und dass wir ein paar Wochen brauchen, bis wir uns wieder eingegroovt haben. Und das macht mir schon ein bisschen Angst. Auch die Sicherheitslage, also in Ecuador ist die Sicherheitslage gerade nicht so toll. In Peru ist es gerade auch nicht so. Viele Straßenblockaden und die Leute sind und das macht mir schon ein bisschen Sorge, aber ich habe einfach gelernt, mich von den Sorgen nicht lähmen zu lassen. Aber zu sagen, easy, nein, das stimmt nicht. Also ich habe schon immer wieder ein bisschen Angst. Tim weniger, aber ich schon. Und auch das Homeschooling, diesmal werden wir die Kinder mit einem englischen Homeschooling-Programm unterrichten, um uns ein bisschen einfacher zu machen, um ein bisschen mehr Guidance zu haben und ein bisschen mehr Führung und Unterstützung zu haben und uns nicht zu sehr zu verzetteln. Also wir hoffen jedenfalls, dass wir uns auf diese Weise nicht so sehr verzetteln. Also es gibt wieder viel Neues und vieles, was mich doch ein bisschen nervös macht.
Und neben diesen Nervositäten und Befürchtungen, worauf freust du dich ganz besonders? Was würdest du dir von dieser nächsten Reisephase erhoffen?
Es ist gleichzeitig das, wo ich am meisten Angst vor habe und worauf ich mich auch am meisten freue, ist die Nähe zueinander wieder. Also wieder alle um mich zu haben und sich wieder wirklich bewusst miteinander auseinanderzusetzen und weniger Ablenkung vom Außen zu haben. Also darauf freue ich mich, aber ich weiß natürlich auch, dass das die größte Challenge sein wird, aber auch der größte Gewinn.
Dann wünsche ich euch bei dieser nächsten Phase wirklich ganz, ganz viel Freude, Glück, Stärke und danke dir ganz herzlich, dass du uns heute einen kleinen Einblick gegeben hast in euer Leben und in euer Unterwegssein. Ganz lieben Dank, Michaela. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dankeschön, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Michaela von Bargen über ihre Reisen als 6-köpfige Familie. Aber Achtung, die Folge ist noch nicht vorüber, denn jetzt gibt es noch einen kleinen Deep Dive in ein ganz besonders spannendes Reiseziel, nämlich Oman. Michaela hat ja in den verschiedensten Ländern immer wieder die Möglichkeit gehabt, traumhafte Natur zu genießen und tief in vielfältige Kulturen einzutauchen. Und zwar in ihrem Fall mit dem eigenen Auto. Und all das geht auch wunderbar im Sultanat Oman. Oman ist ein Outdoor-Paradies, das wissen, glaube ich, die meisten. Und unter anderem auch ideal für Selbstfahrer-Rundreisen, denn es gibt dort gute Straßen, die sind neben Arabisch auch in englischer Sprache beschildert. Und aus all diesen Gründen unterhalte ich mich im Folgenden mit Philipp Eichkorn. Er hat jahrelang in Oman gelebt. Er betreibt dort unter anderem ein Luxuszeltcamp, finde ich wahnsinnig cool, in der Wahiba-Wüste, kann ich viele von sich sagen. Und er weiß also bestens über dieses Land Bescheid. Das Gespräch wird präsentiert vom Oman Ministry of Heritage and Tourism, dem ich bei dieser Gelegenheit herzlich für die Unterstützung danken möchte. Ja, und damit also, hallo Philipp, schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Hi.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, schön. Ich bin gespannt. Oman, ich war leider noch nicht da, steht aber relativ weit oben auf meiner Liste gedanklich und wird mit dir ganz gern mal beim Anfang anfangen, sprich mit deinem Anfang. Wie hat es dich damals denn nach Oman verschlagen? Wie hat deine Verbindung zu diesem Land begonnen?
Also für den Orient habe ich mich eigentlich immer schon interessiert, schon recht früh. Wollte sogar tatsächlich mal Islamwissenschaften studieren. Dann ist es aber am Ende Tourismus geworden. Und ja, ich habe auch zu der Zeit schon im Reisebüro gearbeitet und fleißig Reisen verkauft. Und da waren so die ersten Berührungspunkte. Dann habe ich ja in der Uni eine Anzeige gelesen für ein Praktikum von 3 Monaten im Oman. Und das hat mich dann gleich begeistert und ja, aus den 3 Monaten sind dann am Ende 3 Jahre geworden.
Wow. Was hat dich daran so sehr begeistert, dass du direkt hängen geblieben bist, in Anführungszeichen?
Oh, ich glaube, ich wollte erstmal bei meiner Auslandserfahrung, die ich mir schon vorgenommen hatte, nach dem Studium sowieso was in der Region machen und ich hatte, sage ich mal, gleich einen schönen Start. Ich hatte eine schöne Wohnung am Meer. Alle Menschen waren extrem höflich und willkommen heißend und es gab so viel Vielfalt, auch vor allen Dingen in der Natur und ja, auch geschäftlich viele Möglichkeiten, weil man gemerkt hat, das Land steht erst so richtig am Anfang und fängt jetzt erst so richtig an, sich für den Tourismus zu öffnen. Und ich glaube, das hat mich im Paket dann wirklich so fasziniert, dass ich da geblieben bin.
Und zwar, wie du gerade erwähnt hast, 3 Jahre, ja?
Genau, genau. Ich habe 2 Jahre für ja eine Reiseagentur gearbeitet in Muscat und hatte dann auch die Idee, mich mit dem Wüstencamp selbstständig zu machen und habe das letzte Jahr dann komplett in der Wüste gelebt und die ersten ja Buchungen und Gäste persönlich betreut. Und ja.
Das ist schon auch speziell, ne? Die Entscheidung, die Idee als Deutscher ein Wüstencamp im Oman zu initiieren und zu leiten.
Ja, auf jeden Fall.
Braucht man schon einen gewissen Abenteuergeist.
Ja, wahrscheinlich schon. Wobei meine Eltern wahrscheinlich jetzt lachen würden, weil ich war nie die Outdoor- oder Camping-Person so wirklich. Und ich glaube, ich habe gesehen, dass es dort in der Wüste Bedarf gibt und viel mit auch Reiseveranstaltern gesprochen, die gesagt haben, sie könnten sich sowas vorstellen und habe dann einfach irgendwie gesagt, komm, das ist es jetzt und das probiere ich jetzt und habe 40 Kilometer in der Wüste ein Zelt aufgebaut und gesagt, so,
hier bin ich.
kommt gerne vorbei und gerade weil es eher größere Camps gab und der Kunde oder ja der Gast und Reisende ja, wenn er an Wüste denkt, wirklich gerne die Stille genießen möchte, fernab von allem. Und das gab es da einfach noch nicht. Und das war auch der eigentliche Luxus und ist heute auch immer noch der eigentliche Luxus an dem Camp, dass man einfach komplett für sich ist und ja, nichts drumherum ist.
Ja, Wüste. Wenn wir den Begriff hören, da haben, glaube ich, wir alle bestimmte Bilder vor Augen. Oft ist es dann so die typische klassische Sanddüne, wobei natürlich Wüsten ganz unterschiedliche Anmutungen haben können. Deswegen die Frage, wenn wir von Wüsten in Oman sprechen, wie können wir uns die vorstellen? Was sind das für Wüsten?
Also die von dir schon angesprochene Wahiba-Wüste oder auch Shakia-Wüste, wie sie die Omanis nennen, das ist, würde ich sagen, eine klassische, ja, Sandwüste mit so einem leichten Rotton, kennt man auch von anderen Ländern. Ich habe aber in der ganzen Zeit wirklich unterschiedlichste Formen und Farben in der Wüste kennengelernt. Ich habe jetzt kürzlich auch erst die Rupaihali-Wüste überquert. Die kam auch in anderen Folgen von dir schon mal vor. Ist die größte Sandwüste der Erde. Und dort siehst du wirklich jeden Tag eine komplett andere Szenerie. Also mal mehr Vegetation, erinnert dann schon fast an Namibia. Die Dünen nochmal 200 Meter höher als in der Shakia-Wüste. Und der Shape, und der sich dann auch durch die Winde bildet, das sind dann ja so eher sternförmig Dünen, wenn die größer sind. da siehst du wirklich unglaublich viele Facetten. Das war auch für mich neu in dieser Form, ja.
Ja, wie du schon sagtest, die größte zusammenhängende Sandwüste der Welt, Rub al-Khali. Wie lange dauert das, diese Wüste zu überqueren, sagt man, ne? Nicht durchqueren.
Ja, genau. Ja, also ich habe es nicht zu Fuß gemacht. Ich habe es tatsächlich mit einem erfahrenen Dünen-Omani-Fahrer zusammen gemacht. Mhm. Und wir haben jetzt vom Punkt im Norden nähe Muscat den Einstieg gewählt, also so 6-7 Stunden von dort, und haben 5 Tage am Ende gebraucht. Und das waren 5 Tage fernab von der Zivilisation. Und die Route hat so tatsächlich auch, glaube ich, noch kein anderer gemacht. Also wir haben immer noch Spuren gefunden von einem Trip, den der gleiche Fahrer vor 1,5 Jahren gemacht hat.
Wow.
Also passagenweise.
Schön. 5 Tage mitten in der Wüste. Wahrscheinlich ein ganz besonderes Erlebnis, ja. Wüste, wie gesagt, da denken wahrscheinlich auch viele dran, wenn wir über Oman sprechen. Gibt es ein paar Dinge über Oman, die du nennen kannst, die vielleicht nicht jeder direkt mit dem Land assoziieren würde? Die dich vielleicht damals in deiner Anfangszeit auch selbst überrascht haben?
Ja, also ich glaube, wie du schon sagst, die Wüste ist wahrscheinlich noch das, was man am ehesten erwartet. Ich würde sagen, dass die landschaftliche Vielfalt generell ist auf jeden Fall etwas, was fast kein Reisender in der Form erwartet. Also du hast im Oman Oasen, du hast Berge bis 3000 Meter hoch, du hast Wüste und den Strand, und das alles wirklich in relativ kurzen Distanzen. Also du kannst mit einer Rundreise das alles bequem verbinden und wachst teilweise morgens in den Bergen auf, schaust in einen 2000 Meter tiefen Canyon und sitzt am Nachmittag auf der Sanddüne. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wirklich besonders.
Hm.
Und ja, auch generell kulturell, die Omanis sind ein sehr, sehr liberales, willkommen heißendes Volk, auch in vielen Teilen sehr modern, was man vielleicht nicht erwartet. Es gibt in Oman zum Beispiel ein Opernhaus. Wenig muslimische Länder haben ein traditionelles Opernhaus, und wie wir das kennen im Sinne, und dort werden wirklich moderne Stücke gespielt. Also ich habe dort eine Dauerkarte gehabt, ich habe teilweise Romeo und Julia gesehen und Julia auch mit Dekolleté und modernem Kostüm und so, wie man sich das eben vorstellt und sich das wahrscheinlich im Oman nicht denken würde. Und das ist auf jeden Fall speziell am Land.
Das ist wahrscheinlich dann das Royal Opera House in Muscat.
Genau, in Muscat, genau. Und wir schauen auch immer, wenn wir Gäste im Land haben, dass wir schauen, wer spielt gerade. Ist wirklich eine Breitbande von vielen verschiedenen internationalen Stücken, aber auch lokalen Sachen. Und ja, was auch besonders ist, ist der Süden. Da sieht es auch nochmal komplett anders aus, als man das vielleicht erwartet. Da regnet es nämlich im Sommer für teilweise 2 bis 3 Monate komplett, von morgens bis abends. Man könnte meinen, eine Zeit, die unbeliebt ist für den Tourismus, aber der lokale Tourismus, der boomt zu der Zeit, weil die ganzen umliegenden Länder und auch Omanis selber den Regen genießen, das, von dem wir oft davonrennen. Sehr schön ist aber die Zeit dann danach, weil dort grünen die Berge, man hat Kamele, die grasen und im Wasser planschen, also wirklich skurrile Bilder, und auf jeden Fall sehr besonders, habe ich so noch nirgends gesehen.
Da grünen die Berge, da fällt mir ein, ich habe auch irgendwo gelesen, es gibt auch Rosenernten im Hochgebirge im Oman. Ich weiß nicht, ob das jetzt dort im Süden stattfindet, aber kann zu Szenen führen, die man, wir haben von Wüsten gesprochen, eben so mit dem Land gar nicht unbedingt assoziieren würde.
Ja, auf jeden Fall. Also im Oman, eins der kostbarsten Parfüms der Welt, das Amouage-Parfüm, wird in Oman hergestellt.
Ja.
Und die Grundlage dafür sind tatsächlich die Rosen, die im Jebel Achter Gebirge, also nicht weit von Muscat, auch nur für wenige Wochen im Jahr blühen. Und man sieht dort neben auch Obst- und Gemüseplantagen dann Felder voll mit Rosen. Habe ich jetzt auch gerade tatsächlich letztes Jahr erst gemacht und bin extra in diesen Wochen dorthin gereist.
Klasse. Ja, also das Land rückt auf meiner gedanklichen Liste der To-Dos doch, während wir so sprechen, immer weiter nach oben. Wenn ich dich da jetzt als Experte schon hier an der Leitung habe, hast du sonst noch irgendwelche Tipps für den eigenen Oman-Trip? Must-Sees oder vielleicht auch die ideale Reisezeit? Irgendwas in der Richtung, wo du sagen würdest, also das solltest du dir auf jeden Fall noch mit hinter die Ohren schreiben?
Ja, also Reisezeit, die gute Reisezeit beginnt eigentlich ab Oktober bis Ende April, da hat man angenehme Temperaturen im Meer wie auch zu Land, Ende 20 Grad. Ich würde auf jeden Fall, wenn die Zeit da ist, mehr Zeit einplanen, um auch den beschriebenen Süden kennenzulernen und auch der Norden bei Musandam. Da gibt es Fjordlandschaften, die unheimlich spannend sind. Also man kann wirklich viel machen, auch 2-3 Wochen ohne Probleme abwechslungsreich füllen. Und ich würde auf jeden Fall schon vorher anfangen, die Sachen zu buchen, weil obwohl das Land sehr populär ist, gibt es noch relativ wenig Hotels und was ja schön ist. Also selbst in der Hochsaison hat man das Gefühl, ja, oft trifft man sogar die Personen, die man im Flugzeug neben sich hatte. Und dadurch ist aber alles auch kapazitätmäßig bedrängt. Und es ist jetzt kein Land, in dem man sich wie in anderen auch arabischen Destinationen jetzt treiben lassen kann und spontan einkehren. Da würde ich auf jeden Fall vorher ein bisschen anfangen zu planen.
Okay, also ein bisschen Vorbereitung tut gut. Und das kann man zum Beispiel tun auf deiner Website, also Informationen zu deinen Touren und auch dem Wüstencamp gibt es auf canvasclub-oman.com, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und ansonsten für alle weiteren Infos und Hilfestellungen rund um Planungen, Routen und so weiter und so fort, gibt es auf experienceoman.com. Auch das werden wir natürlich verlinken. Philipp, ganz herzlichen Dank für diesen kleinen Einblick in deine, naja, zweite Heimat kann man wahrscheinlich schon sagen, oder?
Ja, da auf jeden Fall.
Wirst du bald wieder zurückkehren?
Ja, also ich bin im Jahr so 2-3 Mal dort. Aber
nach wie vor.
Nach wie vor. Und das können wir aber auch vorstellen, für einen längeren Zeitraum wieder dort zu leben.
Na, dann schauen wir mal. Also dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, viel Spaß im Oman. Sagt man eigentlich im Oman oder in Oman? Wir haben jetzt schon
eigentlich,
beides gehabt.
Eigentlich sagt man in Oman, aber man liest überall eigentlich eher im Oman.
Okay, dann
eigentlich in Oman.
Wünsche ich dir
aber
jetzt.
Wollen wir
korrekt,
mal nicht zu kleinlich sein.
Genau, nicht zu kleinlich, aber ich wünsche dir korrekterweise weiter eine gute Zeit immer wieder in Oman und danke dir für diese Einblicke. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich vorbeischauen durfte.
Mach's gut. Tschüss. Das war also Philipp zu Oman und noch ein Nachtrag zum Gespräch mit Michaela. Wenn ich richtig gezählt habe, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, ganz selbstkritisch, das ist mir in der Postproduktion aufgefallen, habe ich die Strecke 2-mal richtigerweise Panamerikaner genannt und 2-mal aus irgendwelchen Gründen Panamerika. Also sorry für diejenigen unter euch, denen es aufgefallen ist. Ersteres ist natürlich richtig, zweiteres ist falsch, aber naja, vielleicht ist das auch unerheblich. Was vielleicht wichtiger ist, interessanter ist, ist, dass die Aufnahme mit Michaela, unser Gespräch, mittlerweile doch schon ein bisschen zurückliegt und mittlerweile ist wieder einiges passiert bei Michaela und ihrer Familie. Unter anderem, das kann ich hier verkünden, hat die Familie ihr großes Ziel, Ushuaia in Südamerika mittlerweile wohlbehalten erreicht. Also das Ziel ist erreicht, die Panamericana ist vollständig befahren und mal schauen, wie es mit der Familie, wie es mit Michaela und Co. demnächst weitergeht. Lieben Dank, Michaela, für das Gespräch an dieser Stelle nochmal und alles Gute euch und natürlich auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Erik.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.